Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Für euch sitzen hinter dem Mikro Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute wieder eine ganz spezielle Sendung. Es gibt keine Musik heute, sondern zwei Gäste. Wir haben Lena und Marie dabei von Woran hat's gelegen? Das heißt, es geht heute mal wieder ein wenig um Fußball, aber natürlich nicht nur. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Und der begrüßt natürlich unumgehend die beiden wunderbaren Menschen. Hallo Lena, hallo Marie.
Hi.
So.
Moin.
Ja, genau, moin. Für die 3-4 Menschen, die euch noch nicht kennen, wer seid ihr und was macht ihr? Was ist das für ein Podcast und wer seid ihr?
Erzähl mal, Marie, wer sind wir?
Also erstmal frech, wer uns nicht kennt bis dato. Ja, wir sind Lena und Marie. Wir haben einen Fußball-Podcast und das Besondere daran ist, glaube ich, unsere Vereinszugehörigkeit, weil Lena ist begeisterter Werder-Fan und ich bin begeisterter HSV-Fan und das beißt sich so ein bisschen und ich glaube, das macht die Würze in unserem Podcast.
Mhm. Und das bringt mich natürlich auch gleich zur ersten Frage. Wie seid ihr denn zu euren jeweiligen Vereinen gekommen? Mögt ihr das mal erzählen?
Ja, ich kann gerne anfangen. Es war, glaube ich, so... Ich war so 8 oder 9, würde ich schätzen. Und ich hatte einen sehr leidenschaftlichen Nachbarn als Werder-Fan. Und der hat bei sich zu Hause quasi so einen Unterstand fürs Auto gehabt und irgendwann in einem Sommer 2007 oder so beschlossen, den umzubauen zu so einer Public Watching Area für Fußball. Und dann ging es los, dass da so eine riesige Werder-Raute drauf gemalt worden ist und alles. Und dann habe ich da halt mitgeholfen, als Kind so ein bisschen mitgemalt und so. Und dann hat der mich so richtig damit reingezogen. Und dann hatte ich halt auch keine große Wahl mehr, was den Verein angeht. Gebürtig aus Bremen hat man da, glaube ich, eh nicht viel Auswahlmöglichkeit. Und dann haben wir da oft Fußball geguckt. Und dann erinnere ich mich, dass tatsächlich meine Mutter mich zusammen mit einer... mit einem Jungen aus der Nachbarschaft und seiner Mom mit zum Stadion genommen hat. Das war, glaube ich, ein Spiel von Werder 2 damals noch im Pokal gegen St. Pauli tatsächlich. Und da war ich dann das erste Mal im Stadion. Das war ein krasses Erlebnis und ich glaube, jeder Fußballfan kann das irgendwie noch zusammenbekommen, dieses erste Mal da reinlaufen und diesen weiten Rundblick ins Stadion zu bekommen. Und spätestens ab da war es dann um mich geschehen.
Mhm. Marie, wie war es bei dir?
Bei mir war es diese ganz klassische Geschichte, wie man es kennt. Ich hatte schon einen HSV-Schnuller, Vaternes HSV-Fan. Und da gab es dann auch nicht so eine Wahl, obwohl wir in Hamburg natürlich 2 Vereine haben. Das heißt, es hätte auch schlechter laufen können. Und wie ähnlich wie bei Lena, man hat es dann im Fernsehen gesehen, man hat es bei Bekannten mitbekommen, aber so wirklich... gefunkt hat es, wenn es dann auch mal Richtung Stadion ging oder bei großen Spielen zu Zeiten, wo wir Fans geworden sind, da waren unsere Mannschaften auch noch ein bisschen besser, da gab es auch noch ein bisschen was international zu sehen und das hat einen dann komplett abgeholt.
Verstehe. Und woher kennt ihr euch beide? Ich meine, wie kommt es dazu, dass das ist ja Werder und der HSV ist ja das eine, aber ihr müsst euch ja irgendwo auch irgendwie mal getroffen haben und einer von euch und eine von euch ist auf die Idee gekommen, lass doch mal einen Podcast über Werder und den HSV machen. Ich meine, so einfach stelle ich mir das nicht vor.
Ich glaube, das Wichtigste, was man wissen muss, ist, als wir uns kennengelernt haben, wussten wir locker über ein halbes Jahr lang gar nichts von der Vereinszugehörigkeit des anderen. Also wir haben lange gar nicht über Fußball gesprochen, weil wir, glaube ich, beide damals, als wir uns im Studium kennengelernt haben, ich glaube, was ist 2. Semester, Marie?
Nee, das war direkt das erste. Es war auch einer der ersten Kurse und da habe ich mich an dich dran gehängt und dann der Rest ist Geschichte.
Aber wir haben halt beide irgendwie nie das Bedürfnis gehabt, das Thema Fußball anzusprechen, weil wir es, glaube ich, beide so leider klischeehaft gewohnt waren, dass wir in unserem Alltag oft die einzige weibliche Person waren, die Fußballfan war. Deswegen ist man bei der anderen Person gar nicht so richtig davon ausgegangen. Und dann irgendwann haben wir drüber gesprochen. Dann waren auch irgendwie so 1-2 Wochen, in denen wir nicht viel gesprochen haben, nachdem es rauskam. Und dann kamen auch schon echt direkt die harten Zeiten mit eurem Abstieg und so, ne?
Ja, das haben wir zusammen durchgemacht. Das war
anstrengend. Ich habe wirklich mich einen Monat zurückgehalten und das nicht angesprochen, das Thema. Weil das ist, glaube ich, das, was uns so super eint, auch wenn wir so konträr sind in der Vereinszugehörigkeit. Wir lieben den Fußball auf eine ähnliche Weise. Und auch wenn der Verein ganz anders ist, haben wir so eine ähnliche Leidenschaft und haben großes Verständnis dafür, wie sehr die andere Person mitleidet mit dem, was da jedes Wochenende passiert und wie viel Einfluss das auf die eigene Stimmung nehmen kann. Deswegen sind wir da sehr sensibel einander gegenüber, außer im Podcast, weil da ist es ja unsere Aufgabe, den anderen aus der Reserve zu locken.
Sehr gut. Könnt ihr noch ein paar Worte zu dem Hintergrund sagen? Also die Rivalität, beruht das nur auf der regionalen Nähe? Oder was gibt es so für wichtige Punkte in der Geschichte zwischen HSV und Werder Bremen? Auch für euch, wo ihr sagt, das war der Anschlusspunkt oder deswegen ist der andere doof.
Also
ich glaube, für uns ist erlerntes Verhalten, oder?
Sozialisiert über, gerade wenn die Eltern.
Ja, das wird so mitgegeben. Aber ich denke, das hat viel natürlich mit den regionalen Gegebenheiten zu tun, aber auch, dass gerade in der Vergangenheit, also wenn wir jetzt über 80er, 90er Jahre reden, da haben die beiden Vereine ja auch auf ganz anderen Tabellenplätzen miteinander konkurriert. Also das hat ja noch mal eine viel längere Vergangenheit, als wir eigentlich so aus unserer Lebenszeit aufarbeiten können.
Ja, und ich glaube, die meisten Sachen liegen vielleicht ein bisschen zu weit zurück, als dass wir da so richtig anknüpfen können, weil wir das nicht miterlebt haben. Aber lange war ja auch für euch quasi der regionale Rivale St. Pauli nicht so relevant wie wir, weil wir im Norden eben die beiden großen Clubs lange waren. Und da merkt ihr schon, wenn wir über die Vereine reden, wir sagen wir. Also wir zählen uns oft einfach mit dazu. Es ist so in den Sprachgebrauch übergegangen. Aber ich kann auch bis heute nicht begründen, warum mir dieser Verein so grundlegend unsympathisch ist. Und auch mit jeder Personalie, die da stattfindet. Für mich passt es immer wie Arsch auf Eimer, was der HSV so verpflichtet und was da abgeht. Weil das immer genau die Leute sind, die mir irgendwie unsympathisch sind. Und ich kann es nicht mal genau begründen. Ich glaube, es geht dir ähnlich.
Ja, das ist einfach so eine Gegebenheit, die dort stattfindet, dass alles, was man mit dem Verein zu tun hat, plötzlich so einen Stempel aufgedrückt bekommt. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich einfach, weil es schon immer so war, weil man es nicht anders kennt.
Interessant,
ja. Ist bei mir tatsächlich ein bisschen anders, um da kurz mal ganz kurz ein bisschen die ältere Perspektive mit reinzubringen, weil ich ja tatsächlich aus einer blöden Zeit komme, wo dieser beschissene Vorfall auch war. Ich muss dieses Wort leider so nutzen, auch wenn es Radio ist. Es tut mir furchtbar leid. Und das hat natürlich unheimlich geprägt damals. Und das war damals auch keine Abneigung, das war tatsächlich Hass, muss man ganz ehrlich sagen.
Definitiv.
Und das hat mich so abgeschreckt im Laufe der Jahre. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, einer der vielen Gründe, warum ich den HSV lange nicht mehr so kritisch sehe wie früher. Tatsächlich, und warum ich mittlerweile auch sehr viel rationaler auf die Dinge gucken kann. Ich habe mittlerweile so für mich festgestellt, Derby ist das Beste, was es gibt, weil es einfach das wichtigste Spiel ist, was es gibt. Und ich freue mich natürlich auch mehr als über alle anderen Spiele. Aber ich weiß auch, dass der HSV natürlich wichtig ist für den Norden. Ich bin ja nicht bekloppt. Ich bin ja nicht auf einer anderen Welt irgendwo. Und ich weiß das natürlich. Und wenn ich jetzt im Fernsehen gucke, dann gucke ich mir auch Spiele vom HSV an und bin manchmal mit sehr vielen Fragezeichen so über meinem Kopf und so Sachen. Und ich kenne mittlerweile auch einfach. Und das ist auch anders als früher. Früher war es ganz klar, wenn du in Gegend A wohnst, bist du Werder-Fan. Und wenn du in Gegend B wohnst, bist du HSV-Fan. Und das hat sich aufgelöst. Das heißt, ich kenne einfach auch ganz viele nette HSV-Fans. Und das trägt dann auch nicht gerade dazu bei, dass du den Verein weniger magst. Also insofern hat sich das bei mir tatsächlich ganz doll relativiert aus ganz vielen Gründen. Entschuldigung, wollte ich einfach nur kurz.
Das ist ja auch definitiv ganz wichtig, ja.
Ja, verändert sich das sowieso aktuell? Also ist das alles ein bisschen durchlässiger geworden? Ist das eure?
Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, das Phänomen, was ihr gerade quasi beschrieben habt, ist ja, dass auch generell in den Jahren, wenn du guckst, sagen wir von dem Vorfall um Adrian Malaika an bis heute, dass sich einfach auch Leben verändert haben. Mhm. Also viele Leute ziehen um. Und ich wohne ja jetzt auch in Hamburg und fahre dann halt immer rüber Richtung Weserstadion. Das heißt, dass ich als Werder-Fan hier sozialisiert bin, sorgt ja automatisch dafür, dass ich HSV-Fans kennenlernen muss, so wie Marie.
Hallo.
Und dann kann man ja irgendwie nicht drumherum festzustellen, dass die auch manchmal echt ganz nett sein können. Und dann kann man auch hinten anstehen lassen, wie man zu dem gegenüberstehenden Verein steht, wenn die Person halt einfach nett ist. Einfach weil Leute mittlerweile viel, viel ungelöster irgendwie leben und oft umziehen und so, durchmischt sich das ja eh ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass sich die Vereinszugehörigkeit durchmischt oder dass irgendwas von der Abneigung, die so ein Derby ja auch zu dem machen, was es ist, irgendwie weniger geworden sei, sondern es konzentriert sich einfach mehr auf das Fußballerische, mhm, und auf die Vereine als auf so eine konkrete Abneigung in so einer, auf einer persönlichen Ebene. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen hinter uns gelassen in manchen Bereichen.
Glaube ich auch. Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass der HSV mittlerweile dann doch schon so lange in der zweiten und Werder in der ersten Liga ist, dass die so weit auseinander sind und einfach auch nicht mehr gegeneinander spielen. Das ist ein Grund. Und bei mir ist auch noch ein anderer Grund, dass es mittlerweile Vereine wie Leipzig gibt. Und muss ich ganz ehrlich sagen, lieber 10 HSVer als ein Leipzig, weil der HSV macht mir nicht meinen Fußball kaputt, Leipzig schon.
Oh, ich fühle mich so wohl hier gerade. Nee, aber guter Punkt, den du dort ansprichst. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob man es als gemeinsamen Feind bezeichnen kann, aber wenn der Fußball an sich bedroht wird durch was ganz anderes, dann lässt man wahrscheinlich die ganzen persönlichen Differenzen einmal beiseite und konzentriert sich dann eben auf Vereine wie RB Leipzig.
Genau.
Ja, das haben wir jetzt Anfang der Saison erst gesehen, auch überregional und über die Liga hinweg, nicht nur ein Verein, sondern auch einfach Leute, die mitbestimmen wollen im Fußball, von denen die Fans glauben, dass sie den Fußball nicht wirklich verstehen in seinen Grundfesten, dass da irgendwie auch die Möglichkeit besteht, egal von welchem Verein du Fan bist, dass man einer gemeinsamen Sache huldigt und das verfolgt.
Mhm. Wer von euch ist eigentlich auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen? Wer hat so diesen Anstoß gegeben?
Ich glaube, ich habe dich angerufen, ne? Ja.
Nee,
das war
ja,
so
du
ein
hast
Corona-Ding.
Das war ein Ultimatum, war das eigentlich schon. Lena hat irgendwie sowas gesagt in Form von, ich habe eine Idee und du darfst nicht Nein sagen oder so war das.
Stimmt.
Und ich habe nicht Nein gesagt.
Wie schön.
Ja, zum Glück nicht. Das war wirklich so, wir haben einfach festgestellt, auch während Corona, da haben wir weiter voneinander entfernt gewohnt, dass wir viel telefoniert haben, einfach über die Monate hinweg, auch im Lockdown und so. Und irgendwann bei jedem Telefonat, egal worum es ging, sind wir irgendwann immer beim Fußball gelandet. Und dann haben wir festgestellt, dass das, was wir da besprechen, halt eigentlich auch interessant für andere sein könnte. So anmaßend waren wir einfach mal. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist die Idee, du darfst nicht Nein sagen, let's go. Und seitdem, seit, ich glaube, 2021 im Mai kam unsere erste Folge. Und seitdem haben wir bis auf ein paar kleine Sommerpausen und Krankheitsausfälle eigentlich gut durchgezogen.
Mhm. Ich habe die relativ von Anfang an gehört, die Sachen auch. Ich bin wirklich so Early Adapter. Das ist also
das ist sehr cool.
Begeistert. Der Fußball an sich ist ja eigentlich, wenn man es mal so betrachtet, ein relativ langweiliger Sport, ne? Also so im Gegensatz zu anderen Sporten, ja wirklich, weil es passieren ja einfach gar nicht so viele Dinge. So, es passieren vielleicht so zwei, vier Tore im Spiel, wenn man sich jetzt zum Beispiel Handball anguckt oder Eishockey oder sonst was, passiert da einfach viel mehr. Trotzdem ist der Fußball ja mehr als ein Spiel und trotzdem gucken das so viele. Warum glaubt ihr, ist der Fußball so immanent bei so vielen Leuten, trotz der vielleicht sportlichen, ja nicht so hohen sportlichen Attraktivität im Gegensatz vielleicht zu manch anderer Sportart, wo wesentlich mehr los ist?
Die These würde ich erstmal gar nicht unterstützen.
Okay.
Also ich glaube, anhand der Punkte, die man macht im Spiel, wie es beispielsweise beim Basketball oder Eishockey oder Handball viel, viel mehr sein können, das ist ja nur diese oberflächliche Spannung und Begeisterung, die ein Spiel mit sich bringt. Das taktische Zwischendurch, Wechsel und alles, was auf dem Platz passiert, das kann beim Fußball mindestens genauso spannend sein, wenn man sich reingefuchst hat. Und hinzu kommt, dass Fußball, dadurch, dass es ja so groß ist, gerade in Deutschland, ja auch abseits vom Platz so viel Unterhaltung, Zugehörigkeitsgefühl und Interaktionsmöglichkeiten bietet, dass man sich nicht nur längst das 90-Minuten-Spiel anguckt und das, was auf dem Platz passiert, sondern auch die Transfers verfolgt, die Choreos begutachtet, vielleicht Vereinsmitglied ist, dort Mitspracherecht fordert, sich politisch engagiert, wie Lena vorhin über da die DFL-Proteste gesprochen hat und so weiter. Also es ist ja so eine ganze Identifikationsmöglichkeit gegeben durch die Vereine, wie sie heute bestehen.
Ja, und ich glaube, dieser Spruch, den alle auch oft abtun als so Gerede, dieses, dass der Fußball ein Abbild der Gesellschaft sei, der trifft schon zu, weil ich glaube, dadurch, dass es der größte Breitensport in Deutschland ist und auch in vielen anderen europäischen Ländern, wenn wir uns die Top-Ligen angucken, halt einfach super relevant für viele Menschen ist, triffst du da auch jede Art von Person. Ich habe schon das Gefühl, und Marie kann es, glaube ich, mit dem Eishockey ganz gut vergleichen, weil sie da so eine kleine zweite Leidenschaft hat. Und ich habe eine Zeit lang in der Jugend Handball gespielt und gehe eigentlich sehr gerne zum Basketball. Das heißt, wir schauen schon auch andere Sportarten. Aber du merkst einfach, dass das so in unserer Gen-Z-Version würden wir jetzt sagen, eine eigene Bubble ist. Also die sind schon so sehr unter sich. Und beim Fußball, du hast auch so einen harten Kern. Und das sind die Leute, die ja bis heute versuchen, diese Grundfesten des Fußballs irgendwie zu schützen. Dieses, jeder kann da mitmachen. Und du brauchst eigentlich nur einen Ball und im Zweifelsfall einen Rucksack oder zwei und eine Jacke, die du hinlegen kannst, um ein Tor zu markieren. Dann geht's los, so ungefähr. Und das ist halt sowas, das haben die anderen Sportarten nicht so richtig. Also da ist die Schwelle, da mitzumachen. Ich meine, beim Eishockey brauchst du eine ganze Ausrüstung. Beim Basketball brauchst du mindestens schon mal den Korb, den du schlecht simulieren kannst mit zwei Rucksäcken. Ich glaube, diese Niederschwelligkeit, das ist das, was den Fußball immer ausgemacht hat. Und das, was auch für uns so ein großer Teil der Identifikation damit ist. Und ich glaube, das ist viel größer als das, was auf dem Platz manchmal passiert. Und auch wenn das die Leute, die in dem Business aktiv sind und auch auf dem Platz stehen, nicht so wahrhaben wollen, ist das schon was Relevantes. Und auch auf dem Platz habe ich das Gefühl, dadurch, dass ja selten Tore fallen, wie ihr gerade meintet, im Vergleich mit den Punkten beim Basketball oder so oder beim Handball, ist so ein Tor auch immer noch mal was Krasseres. Also das, was ich da an Endorphinen loslasse in dem Moment, wo der VAR dann endlich bestätigt hat, dass das Tor auch zählt, das ist unvergleichlich. Das erlebe ich in meinem Alltag sonst nirgendwo.
Glaubt ihr, dass das in Gefahr ist? Also, dass diese Geschichte, die der Fußball schreibt, in Deutschland in Gefahr ist?
Ja.
Warum?
Definitiv.
Naja, also ich glaube, angefangen bei so Entwicklungen, wie ihr schon RB Leipzig vorhin angesprochen hattet, bis hin zu dem, was die DFL gerade versucht, mit einer risikoreichen Wette auf die Zukunft, mit einem Investment, was man doppelt und dreifach zurückzahlen muss, nur um im Ausland relevant zu werden zu Anstoßzeiten, die für uns nicht mehr machbar sind, gehst du halt einfach einen Weg, der sich weit von der Basis entfernt. Und diese Basis sind nun mal die Leute, die, und da entschuldige ich mich für die Ausdrucksweise, im deutschen Fußball und im internationalen schon länger nur noch als sogenannte Zahlschweine betrachtet werden. Also wir Fans sind nicht mehr relevant für das Ganze, solange wir nicht bereit sind zu zahlen. Und wenn du dir die Preise anguckst, um A, in anderen Ländern ins Stadion zu gehen. Ich meine, die Kampagne Kein 20er für einen Steher ist nicht umsonst in Deutschland so relevant wie nie. Und auch die Preise für das, was du zahlst, damit du halt Fußball auch im TV verfolgen kannst, nämlich über Streaming, die so hoch geworden sind, dann verlierst du die Leute, die du brauchst. Denn ohne uns Fans funktioniert dieses ganze Konstrukt nicht. Dann ist das eine einzige Finanzblase, die in sich zusammenfallen wird. Und dann musst du halt ins Ausland gehen. Und das ist das, wovor wir, glaube ich, am meisten Angst haben.
Genau, das, wenn wir ja festgelegt haben, dass das, was den Fußball so besonders macht, der Zugang ist, den man dazu hat, der so leicht ist, wie Lena das schon ausgeführt hat, dann ist alles, was uns davon weiter entfernt, was mehr Barrieren einbaut, gerade finanzielle, ist das, was es gefährdet. Und die Entwicklung befürchten wir und sehen wir leider.
Habt ihr eine Idee, was man dagegen tun kann?
Es gibt ja mehrere Versuche, Sachen dagegen zu tun, beziehungsweise junge Leute auch wieder für den Sport zu begeistern. Die sehen wir schon etwas kritisch. Also so Sachen wie die Baller League und so, was da so stattfindet, wo auch Streamer einfach Teams zusammenstellen und Leute auch aus ihren Fußballligen, die sie ja aktiv noch mit betreiben, rausziehen. Da gab es ja auch Vorfälle, dass Leute, die eben an dieser Streamer League teilgenommen haben, ihren normalen lokalen Verein verlassen haben dafür oder auch verlassen mussten, weil man im Verein festgestellt hat, sie konzentrieren sich nicht mehr auf das Vereinsgeschehen, sondern nur auf diese Streamer League. Ich verstehe den Ansatz, diese Angebote kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das finde ich grundsätzlich erstmal eine super Sache, dass du eben ohne Barriere, egal aus was für einer sozialen Schicht du kommst, du Fußball gucken kannst, wenn du irgendwie Zugang zu einem Endgerät hast. Und im Zweifelsfall gehst du in die Bibliothek und setzt dich an den Rechner. Also es gibt ja öffentliche Möglichkeiten, dann sowas zu streamen. Aber das, was da stattfindet, ist halt genau so ein Vermarktungsding, wie das die DFL ja mittlerweile anstrebt, die Deutsche Fußballliga. Und ich glaube, dieser ganze Werbeapparat da drumherum, der macht es so schwer, den Fußball wieder attraktiv für junge Leute zu machen. Und ich glaube, an der Basis haben wir auch ganz andere Probleme. Also wenn du mal hier in Hamburg bei uns irgendwo in einen Kreisligaverein reinsteppst und dir das anguckst, dann sind die Probleme andere. Dann hast du keinen Platzwart, weil der macht das nur noch Teilzeit und ist auch noch für 10 andere Plätze verantwortlich. Du hast keine jungen Leute, die mehr Schiedsrichterei betreiben wollen, weil es mehrere Überfälle pro Jahr gibt. Ich meine, die Bremenliga hat jetzt diesen Spieltag die Liga komplett ausgesetzt, weil es mehrere rassistische Übergriffe gab und auch andere Sachen passiert sind, unabhängig voneinander an verschiedenen Plätzen. Ich glaube, da haben wir viel größere Probleme, an die wir ran müssen, an der Basis, um junge Leute auch wieder dafür zu begeistern. Denn sowohl Marie und ich waren damals bei den Mini-Kickern und wir hatten eine mega Zeit, bis ich festgestellt habe, dass ich halt einfach besser über Fußball reden kann, statt spielen. So, dann habe ich halt aufgehört. Aber das hat mich auch zum Fußball gebracht.
Nun gibt es ja andere Dinge, die im Fußball auch noch eine Rolle spielen, neben den ganzen anderen Sachen, die vielleicht die Leute davon abhalten könnten, ist ja auch ein wesentlicher Faktor, diese Vereine, über die wir ja schon gesprochen haben, die den Wettbewerb in der Bundesliga ja verzerren. Im Gegensatz zu Bayern München zum Beispiel, wenn sie irgendwelche Leute nicht im letzten Spiel gegen irgendeinen Abstiegskandidaten aufstellen. Das ist dann unsportlich, aber keine Wettbewerbsverzerrung. Wettbewerbsverzerrung ist das, was RB Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim und Leverkusen machen, indem sie sich eben diesen Vorteil verschaffen, und zwar a priori. Und das ist natürlich auch eine Sache, die die DFL zugelassen hat. Und habt ihr eine Idee, ob man das irgendwie wieder rückgängig machen kann, um die Attraktivität da zu steigern? Weil ganz ehrlich, wenn die DFL dieses Produkt Bundesliga verkaufen will, und ich glaube, wir sind uns einig, dass sie das müssen, anders geht es wahrscheinlich nicht, dann ist ja eigentlich es völliger Blödsinn, Vereine wie Hoffenheim, Leipzig oder Leverkusen drin zu haben, die ihre Stadien nicht vollkriegen, oder?
Na, da bist du dir aber mit den Sky-Moderatoren nicht ziemlich uneinig. Die propagieren ja immer, dass Leipzig ihr Stadion voll bekommt und dann sind da nur 30% der Plätze besetzt, wenn man dann die Tribünen zeigt.
Ja, da habe ich eine ganz interessante Geschichte gehört, und zwar von dem Pressesprecher von Werder Bremen. Der sagt vor den Heimspielen immer, es gibt so und so viele Auswärtsfans, also im Falle von Heidenheim waren das, glaube ich, 637. Und somit ist das Weserstadion nicht ausverkauft, aber es ist ausverkauft, weil die 637 angefordert haben. Und so macht Leipzig das. Leipzig fordert als Beispiel 1000 Plätze an, füllt die, und dann gilt das als ausverkauft. Das heißt, der Auswärtsblock ist ausverkauft, obwohl der lange nicht ausverkauft ist. So machen die das.
Ja, und im Heimstadion haben sie ja noch eine perfidere Taktik. Da verkaufen sie ja so Kombipakete. Also wenn du das Spiel Leipzig-Bayern sehen willst, was wahrscheinlich viele auch im Großraum Leipzig einfach sehen wollen, weil der FC Bayern hat eine Strahlkraft, da sind Spieler, die willst du sehen, dann kaufst du aber mit dem Ticket für das Spiel gegen Bayern auch noch die 2 Tickets für das Spiel gegen Hoffenheim und Gladbach oder so. Und damit will ich Gladbach jetzt nicht unrecht tun, aber ich glaube, Leipzig hat auch einfach nicht genug Fans, die dann zu so einem Spiel kommen, sondern eher so Erfolgsfans, die sich daran klammern. Und dann kannst du halt immer ausverkauft vermelden, aber nicht 100% ausgelastet. Und da wird zu wenig ein Unterschied gemacht.
Genau, dieses Cross-Marketing mit den unattraktiven Spielen, das wird dort betrieben.
Genau. Und Lena hat mal was sehr Kluges gesagt bei euch im Podcast. Sie hat gesagt, das sind keine Fans, das sind Kunden. Und das würde ich so unterschreiben.
Ich würde nur kurz claimen, dass es nicht von mir kommt. Ah. Das ist, glaube ich, eher so ein Ding in Fankreisen von vielen Vereinen, dass man bei RB Leipzig die Leute als Kunden bezeichnet, weil sie sind ja de facto nichts anderes. Sie sind keine Mitglieder in ihrem Verein. Das, was da als Mitgliedschaft angeboten wird, ist ja ein Scam eigentlich. Das heißt, du hast kein Mitbestimmungsrecht, gar nichts. Und du kannst ja nicht Fan von etwas sein, was, wie du gerade gesagt hast, a priori einfach erfolgreich ist. So, weil Geld ist da. Das funktioniert für mich in meinem Kopf halt einfach nicht. Ja. Aber die Frage war ja eher, wie man damit umgeht und ob man nicht das Produkt Bundesliga, was die DFL ja eigentlich vermarkten möchte, kaputt macht durch solche Vereine, weil das Alleinstellungsmerkmal die Fans sind. Aber ich glaube, da bist du und da sind wir der DFL schon so einen gedanklichen Schritt voraus. Ich habe das Gefühl, sie haben bis heute nicht verstanden, dass das einzige Alleinstellungsmerkmal, was die Bundesliga noch hat im Vergleich zu anderen europäischen Top-Ligen, eben diese Fankultur ist. Denn sie unterdrücken die ja auch immer wieder. Ob das jetzt Strafen sind für irgendwelche Pyrovergehen oder irgendwelche Banner oder Choreos, die nicht erlaubt werden. Das sind ja alles Dinge, die zerstören genau das, was andere Leute so spannend finden an der Bundesliga. Nämlich zu sehen, was da für eine Stimmung im Stadion ist. Und das hast du halt auch nur, solange die Plätze im Stadion bezahlbar bleiben. Denn wenn du in der Premier League da irgendwie für 45 Euro das günstigste Ticket kaufen kannst, dann hast du halt nichts davon, weil da kommen nicht die Leute, die da 90 Minuten lang sich die Seele aus dem Leib schreien für ihren Verein, sondern dann ist da halt erst Stimmung, wenn das erste Tor fällt. Und ich persönlich möchte so ein Stadionerlebnis nicht erleben.
Glaubst du, es gibt eine Chance, dass es irgendwie in die richtige Richtung geht? Ich meine, wir haben ja jetzt, die Fans haben geschafft, dass dieser Deal nicht zustande kommt, ne? Die DFL wollte ja die Liga an sich sozusagen Anteile verkaufen, um da irgendwie mithalten zu können mit der Premier League, was ich für absoluten Blödsinn halte, aber egal. Es ist ja nicht zustande gekommen. Glaubt ihr, dass wir eine Chance haben, auch da vielleicht noch was zu tun? Also bezüglich der Vereine, die da so nicht rein dürfen eigentlich, weil sie 50+1 aushebeln. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Das ist ja eigentlich an sich schon ein Wahnsinn.
Ich glaube, auf gut Deutsch gesagt, der Drops ist gelutscht.
Okay. Ja, genau. Wir hatten dort eher eine pessimistische Sicht auf die Dinge.
Okay.
Haben auch diesen Sieg, den die Fans dort eingefahren haben gegen das DFL-Investoren-Ding, eher als gewonnene Schlacht, aber nicht gewonnenen Krieg betitelt, glaube ich. So war der Wortlaut bei uns im Podcast. Wir können das halt schwer einschätzen, weil die Leute, die eigentlich die Macht und Handlungsreichweite im Fußball verdienen, sie eben nicht haben. Die Leute, die mit Leidenschaft dabei sind und wissen, was das Alleinstellungsmerkmal der Bundesliga ist, sondern die Leute, die wirklich entscheiden, sind diejenigen, die das eben nicht wahrhaben wollen. Und was ich interessant fand, Thorsten, du hattest eben gesagt, dass es Quatsch ist, immer die Bundesliga mit der englischen Liga zu vergleichen. Und den Call teile ich zu 100%, weil ich glaube, dass diese ganzen Bestrebungen mit den Investoren und dieses Attraktivmachen der Bundesliga im Ausland aus der Angst herauskommen, nicht mehr konkurrenzfähig zu sein. Und das halte ich für sehr überspitzt. Ich sehe diese Angst, relevant bleiben zu müssen, aber dieser Ruf, der immer gerade aus England kommt, die Bundesliga runterzumachen und als beispielsweise Farmers League zu betiteln, als Bauernliga, den kannst du eigentlich bei jedes Mal, wenn der fällt, entkräften. Jetzt letztens habe ich erst gelesen, weil Harry Kane hier dabei ist, so viele Tore zu schießen, dass das wieder ein Beweis dafür sein soll, wie leicht eigentlich die Bundesliga ist. Die Antwort darauf ist ganz einfach. Guck dir einen Erling Haaland an, der bei Dortmund mehr oder weniger zu Ende ausgebildet wurde und erst letzte Saison in England alles auseinandergenommen hat. Also das hat für mich immer wenig Hand und Fuß.
Mhm. Aber was machen wir denn nun mit den ganzen Leipzigs und Hoffenheims und Leverkusens? Einfach damit leben? Also ich tue mich da echt schwer.
Ja, wir auch. Also wir haben gemerkt, unsere einzige Möglichkeit ist weiter uns dagegen zu stellen und denen jedes Mal klarzumachen, dass sie nicht willkommen sind in unserer Art von Fußball und in dem, was die Bundesliga ursprünglich mal gewesen ist. Aber ich fürchte einfach, und das meinte ich mit der Drops ist gelutscht, dass es keinen institutionalisierten Weg zurück mehr gibt. Also okay. Die DFL wird einen Teufel tun, nochmal an den Regularien zu drehen und 50+1 sogar noch zu verschärfen. Denn diese Rede von 50+1 bleibt, das machen sie ja auch nur, um uns Fans zu besänftigen, weil sie glauben, das ist das Einzige, worum es uns geht. Das ist der Grundstein für all das, was wir möchten, aber das ist nicht das Einzige, worum es uns geht. Es geht uns ja auch darum, dass die Liga attraktiv bleibt, aber nicht im Sinne von qualitativ so hochwertig, dass wir mit den Scheichmillionen aus Paris in der Champions League konkurrieren können oder mit denen von Man City oder welchem Verein sonst auch noch immer, die eigentlich den Namen Verein schon gar nicht mehr verdient haben. Sondern es geht uns ja darum, dass die Liga für die Fans attraktiv bleibt. Also, dass wir Identifikationsfiguren in Mannschaften finden, dass wir Anschlusszeiten haben, die machbar sind und nicht auf einem Sonntagabend von Bremen bis nach Sinsheim fahren müssen für so ein Spiel, sondern dass wir einfach die Möglichkeit haben, zu partizipieren. Und wenn sie uns diese Möglichkeit nehmen, dann ist das nichts anderes als antidemokratisch in meinen Augen. Und eigentlich war der Fußball für mich immer was grundlegend Demokratisches in jeder Hinsicht. Eine Wahl zum Mannschaftskapitän, dass es einen Schiedsrichter gibt, der das Ganze beaufsichtigt. Dass bei allen Sachen einfach immer so ein bisschen darauf geguckt wird, dass alle dabei sein können, aber dass es fair abläuft. Und das verliert der Fußball für mich in seinem Kern einfach, wenn es so weitergeht. Weil dann nur Leute an der Spitze sitzen mittlerweile. Ob das jetzt ein Hans-Joachim Watzke ist oder ob das die Rolle von Martin Kind bei Hannover 96 ist, der sich ja wie so ein trotziges kleines Kind über die Weisung des Vereins hinwegsetzt bei so einer Abstimmung. Die wollen nur Profit machen. Und ich glaube, es war noch nie in keiner Situation, ob jetzt im Fußball oder woanders gesellschaftlich, eine Person, die nur Profit machen will, die eine richtige Entscheidung für die Allgemeinheit getroffen hat. Also steht und fällt die Zukunft des Fußballs, so wie wir ihn uns wünschen, eigentlich mit den Leuten an der Spitze. Und die können wir ja nicht austauschen. Also auch wenn wir uns das wünschen, dann wird da nichts passieren. Und dann werden eben genau diese Konstrukte wie aus Hoffenheim SAP oder Leipzig Red Bull weiter bestehen. Und das Einzige, was wir machen können, ist denen klar machen, dass wir sie nicht akzeptieren und einfach nicht hinnehmen, dass die sich als gleichwertig ansehen.
Okay, das akzeptieren, aber nicht hinnehmen, ist das eine. Aber was machen wir dann jetzt mit dem HSV und Werder Bremen? Weil die haben das ja nicht. Wie kommen die denn jetzt mit der Situation klar? Als Fans ist es ja das eine, aber die beiden Vereine geraten ja dadurch sozusagen, weil sie nicht diesen Geldsegen haben, ja, und auch nicht Bayern München sind oder Dortmund ins Hintertreffen, ne? Die haben ja eigentlich gar keine Chance mehr.
Nein, die haben ja Kompensationsstrategien. Ich glaube, Marie kann einen Roman über Kühne schreiben mittlerweile und dessen, was er mit seinem Geld beim HSV an Einfluss nehmen will. Und ich glaube, als Werder-Fan kann man sich noch glücklich schätzen, dass es bei uns nur ein Kollektiv aus Personen ist, die alle dem Verein sehr verbunden sind, rund um Frank Baumann, der ja als Geschäftsführer Sport ausscheiden wird zum Ende der Saison, die ja auch Geld in den Verein investieren. Also man versucht ja schon irgendwie den Weg mitzugehen, aber auf eine Weise, die Fans jetzt nicht so 100% verprellt. Du musst ja Möglichkeiten finden. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist der wichtige Punkt, dass für Fans wie Marie und ich es sind, die halt irgendwie ganz unabhängig davon, was da an Erfolg passiert, dem Verein zugehören, denen das völlig egal ist, ob wir Europa spielen oder gegen den Abstieg. Wenn das ein Zweitliga-Derby ist, ist es trotzdem Derby und dann genieße ich das.
Ja.
Das auf jeden Fall. Vielleicht um eine positive Sache noch mal dazu zu sagen. Bei all dem Pessimismus, ich glaube, das, was am Ende helfen wird, und das hat sich ja auch bewiesen in der DFL-Geschichte, ist, wenn wir als Fans weiter Widerstand leisten, weiter hinter dem stehen, was wir für den richtigen Fußball halten und was er auch ist, und weiterhin unsere Werte vertreten, ich glaube, dann kann man ganz viel erreichen und auf jeden Fall at the very least unsere Daseinsberechtigung im Fußball weiterhin untermauern. Und auch wenn sowohl Werder als auch der HSV und viele andere Vereine sich dann eben anderweitig finanziell unterstützen lassen oder dort irgendwelche Schlupflöcher und Auswege finden, es gibt ja von Zeit zu Zeit immer noch diese Märchen im Fußball, die passieren, dass es eben unscheinbare Vereine schaffen, in weitere Runden im DFB-Pokal zu kommen oder plötzlich einen Aufstieg hinbekommen oder an einer ganz unerwarteten Tabellenposition stehen. Und ich glaube, dieser Überraschungsfaktor, der leider viel zu selten geworden ist, den können sie nicht rausnehmen aus dem Fußball, weil am Ende des Tages manchmal doch die Leistung eher zählt, die da 11 Leute auf den Platz bringen, auch wenn sie ein ganz anderes Gehalt haben als der Gegner.
Wow, ich habe gerade sehr, sehr viel gehört, was die These, dass Fußball ein Abbild der Gesellschaft ist, absolut unterstützt. Deswegen würde ich da mal gerade anschließen. Ich liste mal gerade ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Diese Profitmaximierung, die gesellschaftliche Schere, dass die Zugangshürden steigen, sowohl zum Spielen als auch zum Ansehen von Fußballspielen, dass es immer schwieriger wird. Also solche Dinge wie, dass die Tickets zu teuer werden, wie für die Leute, die sie eigentlich, Vereine damit auch finanzieren sollten, für all die Fans. All solche Sachen, da kann man ja 1000 Analogien im Rest der Nation ziehen. Und auch euer Fazit oder euer To-Do am Ende, was können wir machen dagegen, nämlich Widerstand leisten und unsere Werte vertreten, das ist ja schon eigentlich eine politische Aussage, fast. Das ist was wir an ganz vielen Stellen machen müssen, um ganz ähnliche Prozesse aufzuhalten oder vielleicht wieder einzufangen oder in eine bessere Richtung zu leiten. Daran angelehnt wäre meine Frage, gibt es noch mehr solche Dinge, die ihr im Fußball gelernt habt oder irgendwie Erlebnisse, die euch im Fußball bewegt haben, die euch fürs restliche Leben irgendwie etwas lehren oder euch motivieren oder eine Richtung geben, was das angeht. Also das hört sich ja wirklich an, als ob man eine Menge ableiten kann und das auch wirklich nicht nur, also gleichzeitig den Fußball beeinflusst natürlich, aber andersrum halt auch es einem zurückspiegelt, was man im Rest des Lebens irgendwie machen kann, wie man mit Dingen umgehen kann oder sollte.
Das Beste hat Marie ja gerade schon angesprochen im letzten Punkt, diese Teamfähigkeit, oder nicht?
Ja.
Also ich glaube, hast du genauso wie ich bei den Minikickern schon gelernt. Im Team ist man immer stärker als allein und sich alleine zu fühlen, ist wirklich so mit das, was so ein Team halt auffangen kann. Also du stehst nie alleine da, ob auf dem Platz, ob in der Kurve, ob vorher an der Pommesbude vom Stadion oder so. Dass es einfach so ein Gemeinschaftsding ist und dass man gemeinsam einfach auch viel erreichen kann. Ich glaube, das hat auch sehr viel von unserem Leben mitgeprägt, dass man einfach teamfähig sein muss, wenn man weiterkommen möchte. Und nicht nur muss, sondern das einfach auch möchte, weil man im Fußball halt merkt, dass das der Schlüssel ist.
Genau, also nicht alleine vorm Fernseher mit der Faust wedeln, sondern halt sich wirklich zusammenschließen.
Und trotzdem, selbst da, das ist so ein gutes Beispiel, selbst da fühle ich mich nicht alleine. Weil ich stehe teilweise so richtig, so peinlich das ist, ich stehe zu Hause vorm Fernseher und ich singe die Sachen, die in der Kurve singen, auch zu Hause mit. Weil ich nicht alleine bin und weil die alle gerade dasselbe fühlen wie ich. Und das gibt einem so ein gutes Gefühl.
Was man noch mitnimmt, ist definitiv Loyalität. Also, dass man sich einmal für einen Verein entscheidet und es ist wirklich mit Verlieben zu vergleichen. Anders geht das nicht. Man wechselt seinen Verein nicht. Und da haben wir oft drüber geredet, dass wir das nicht nachvollziehen können, wenn Leute sich denken, ach ja, mein FC Magdeburg schlägt sich nicht so gut. Ich werde jetzt Bayern-Fan. Das geht einfach nicht. Man entscheidet sich einmal für einen Verein und dann geht man durch dick und dünn mit dem. Und man leidet unglaublich viel, wenn man sich für einen bestimmten Verein entschieden hat. Aber es kann einem auch so viel geben. Und dass man lernt, damit umzugehen, Teil so des großen Ganzen zu sein und das in seinen Alltag auch mit integriert. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Es nimmt enormen Raum in unserem Privatleben ein. Und ich glaube, ich würde sogar behaupten, wenn ich nicht Fußballfan wäre, dann wäre ich auch von meiner Persönlichkeit her und allem Weiteren nicht der Mensch, der ich heute bin. Das hat so einen kranken Einfluss gehabt. Und ich weiß, dass ich da auch für Lena spreche. Das gehört einfach zu uns, ist ein Teil von uns geworden.
Absolut. Diese Loyalität beinhaltet ja auch super viele zweite Chancen, die du vergibst. Also jedes Wochenende vergibst du diese neue Chance. Und das lehrt dich auch irgendwie so fürs allgemeine Leben, dass du Leute nicht sofort abstempelst oder Meinungen nicht sofort deklarierst, sondern dass du Leuten oft zweite Chancen gibst und einfach auch in so einen Austausch trittst. Das passiert in der Kurve, weil auch da verhalten sich Menschen oft falsch. Wir haben auch beide schon Sachen erlebt, die echt nicht cool waren und auch grenzwertig. Aber das Wichtige ist halt, zweite Chancen zu vergeben, mit Leuten in den Dialog zu treten, sie nicht an den Rand zu drängen. Und ich glaube, das ist so ein Grundgedanke im Fußball, den wir uns, glaube ich, auch in den Kurven noch ein bisschen mehr wünschen würden, weil es gibt viele Kurven, die machen das schon relativ gut, die sind schon sehr weit gekommen, aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass fast alle Kurven in Deutschland Probleme mit rechten Strukturen hatten früher in der Vergangenheit, gegen die halt stark angearbeitet werden muss, auch heute noch, und dass man halt diese Leute aber nicht nur aus dem Stadion quasi rausbekommt, sondern dass man auch irgendwie versucht, mit denen in den Dialog zu treten, zumindest mit denen, die mittlerweile schon bereit dafür sind, einen Dialog zu suchen. Und so handhabe ich das eigentlich auch privat, also dass ich nicht sofort irgendwie sage, ich bin enttäuscht, finde ich nicht gut oder was du gesagt hast, damit gehe ich nicht d'accord, das Ding ist durch, sondern genauso wie ich jedes Wochenende wieder ins Stadion pilgere oder vorm Fernseher sitze, gehe ich nochmal auf die Leute zu und frage nach, woher kommt das denn oder was ist los, warum ist das so?
Wow, super wichtig, ja, super wichtig. Das ist ja zumindest etwas, was wir uns im Moment sehr häufig erzählen oder in den Medien lesen, wie sehr sich die Gesellschaft spaltet, was sie anscheinend gleichzeitig doch nicht tut, aber dieser Eindruck.
Das ist ein Narrativ.
Genau, dieser Eindruck entsteht und so wichtig ist, umso wichtiger ist es, dass wir betonen, wie komplex Leute eigentlich sind, ne? Und ich meine, im Grunde habt ihr damit schon eingeleitet. Ihr habt euch kennengelernt als Personen, die ihr mochtet euch gegenseitig, obwohl ihr den anderen Verein überhaupt nicht leiden konntet. Und da fängt es an und Problemen mit rechts in der Fankurve hört es vielleicht auf. Das ist ja eine wesentlich extremere Situation. Aber da zu sehen, das ist nicht alles, was die Leute ausmacht. Und wir müssen im Dialog bleiben. Super wichtig, ja.
Total wichtig. Was ich auch wichtig finde, ist eine Frage. Ihr seid ja beide auch in der Kurve, richtig?
Mhm. Ja.
Und ihr seid zwei tolle Frauen, die einen Podcast machen. Und die Situation in der Kurve für Frauen, ist die teilweise immer noch problematisch? Gibt es immer noch Probleme? Wie gehen die Vereine damit um? Wie geht die Fanszene in der Kurve damit um? Gibt es da gute und schlechte Erlebnisse, die ihr habt?
Das ist, denke ich, schwierig zu pauschalisieren. Von unseren persönlichen Erfahrungen können wir definitiv berichten. Bei allem anderen ist es, denke ich, fair, einfach darauf hinzuweisen, dass es immer wieder natürlich zu Vorfällen kommt. Mhm. Ich bin noch nicht extrem lange im Stadion. Ich weiß nicht, wie viel ich dazu beitragen kann, um zu beurteilen, wie die Situation vielleicht vor 20 Jahren war. Mhm. Gerade für Frauen, aber jetzt mal von meinem persönlichen Empfinden her, auf der Nord beim HSV bin ich des Öfteren anzutreffen. Und spezifisch wegen mir als Frau bin ich tatsächlich noch nie in irgendwelche Probleme geraten. Das waren dann eher zwischenmenschliche Dinge, die ich auch blöd als Kerl gefunden hätte oder wo es keine Rolle gespielt hat, dass ich eine Frau bin. Aber damit möchte ich überhaupt nicht unterschlagen, dass anderen Frauen auch bei uns in Hamburg schon unangenehme Dinge passiert sind. Nur ich persönlich hatte da bisher Glück und keinerlei Erfahrungen gemacht.
Ja, ich kann das eigentlich bestätigen, also auch aus der Ostkurve beim SV Werder Bremen im Weserstadion. Die Fanszenen sind sehr aktiv, was solche Sachen angeht, aber auch nicht nur, wenn das jetzt irgendwie um das Thema Geschlechter geht oder Diskriminierung in die Richtung, sondern bei jeglicher Form. Also da wird schon stark versucht, wenn solche Vorfälle auftreten und du eben nicht alleine bist, sondern da viele Leute drumherum stehen, dass alle sich laut bemerkbar machen und dann schon auch welche aus den aktiven Szenen und von der Fanhilfe und so kommen und diese Person dann auch darauf hinweisen, dass sie nicht das Recht hat, sowas zu tun, zu sagen, was auch immer vorgefallen ist und auch des Stadions verwiesen werden könnte, weil die ja auch im Austausch mit dem Personal in und um den Verein stehen. Aber ich glaube, zu so Strukturen und so können wir da beide weniger sagen, weil wir sind beide nicht in einer Fangruppierung aktiv oder so. Also bei mir allein wegen des Wohnorts schwierig. Und wir sind halt klassische Stadiongänger und stehen einfach gerne in der Kurve wegen der Stimmung und allem drum und dran. Aber ich glaube, alle Repressionen, die wir so erfahren haben rund um den Fußball, waren bisher geschlechtsunabhängig. Also wenn du da irgendwie Einlassprobleme hast oder so. Aber ich habe durchaus schon von Bekannten mitbekommen, dass Situationen stattgefunden haben in der Kurve, die dazu geführt haben, dass manche Frauen sich auch dann in der nächsten Woche oder beim nächsten Heimspiel dann eben nicht mehr getraut haben, in den Stehplätzen sich einzufinden, sondern sich dann lieber ein Sitzplatzticket geholt haben, weil das ein bisschen traumatisierend war. Und das sind Dinge, die passieren in deutschen Stadien. Auf die sollte man aufmerksam machen. Aber ich glaube auch insgesamt ist es für uns auch gar nicht so ein Kernthema. Also wir werden schon öfter auch mal darauf angesprochen, weil wir ja zwei Frauen sind und wir über Fußball reden und so. Aber wir haben immer das Gefühl, es ist nur für andere ein Thema. Für uns ist das gar kein Thema. Und auch wenn wir das nicht thematisieren oder wenn wir klar machen, für uns hat das keine Relevanz im Zusammenhang mit Fußball, dann ist es auch bei den anderen irgendwann weg. Und dann wird das auch nicht thematisiert oder so.
Cool. Ist erstmal für euch beide sehr schön und insgesamt cool, finde ich gut. Ich würde ganz gerne zuletzt, wenn ich darf, vielleicht hat Jenny auch noch ein, zwei Dinge, die sie ansprechen möchte, auf die aktuelle Situation eurer jeweiligen Vereine kurz zu sprechen kommen.
Muss das?
Ja, gar nicht mal wegen des letzten Spieles oder so, sondern insgesamt so die Situation. Ich habe ja schon in der Zeit gedacht, als beide in der zweiten Liga waren, dass es eigentlich irgendwie was im Norden muss im Wasser sein oder irgendwie, das kann ja alles nicht mehr angehen. Mhm. Aber wie seht ihr denn die aktuelle Situation eures Vereins, nicht nur fußballerisch, sondern verortet ihr denn eure Vereine jeweils und was glaubt ihr, können sie kurzfristig vielleicht in dieser und in der nächsten Saison vielleicht erreichen oder auch nicht?
Boah, wir sind sehr vorsichtig mit Prognosen beide. Wir sind aus Erfahrung einfach demütig geworden. Mhm. Natürlich, sobald angepfiffen wird, sind wir immer für 3 Punkte. Mhm. Und dann sind wir völlig irrational dabei. Aber was so Saisonziele angeht, ich meine, wir triezen uns ja schon gegenseitig zu Beginn der Saison, auch in unserem Podcast, immer daran, eine Prognose abzugeben. Aber wenn es um den eigenen Verein geht, ist es super schwierig. Da ist man sehr demütig, glaube ich. Mhm. Und bei Werder kann ich zumindest sagen, dass seit dem Aufstieg 22 ich mit allem happy bin, was gerade passiert. Mhm. Also dieser Aufstieg war für mich das größte fußballerische Erlebnis, was ich mit diesem Verein je hatte, wo ich mich aktiv dran erinnern kann, wo ich noch nicht zu klein war, weil der Autokorso 2-4 bei der Meisterschaft, da war ich halt wirklich, da saß ich in einem Kindersitz auf dem Rücksitz. Aber es war super. Aber das war wirklich so dieser Meilenstein, den ich miterlebt habe. Und ich glaube, da spreche ich auch für Marie, wenn man einmal so ein riesiges Erfolgserlebnis hat, dann ist man auch erstmal gesättigt, also das halt nach für Jahre. Und ich glaube, dann bist du auch sehr leidensfähig für die nächste Zeit. Und für mich ist beim SV Werder Bremen das absolute Ziel die Bundesliga-Zugehörigkeit. Und das für dieses Jahr, für nächstes Jahr und auch für die nächsten 2-3 Jahre. Und ich hüte mich immer sehr davor, von anderen Dingen zu sprechen. Ich meine, wenn du bei Werder auf die Tabelle guckst, Rang 9 und 30 Zähler sind jetzt schon echt verlockend für das, was zu erwarten war vor der Saison. Aber ich schreie jetzt nicht nach Europa oder so. Dafür bin ich zu gebrandmarkt von Saisons, in denen es schon hieß, Werder hält auf jeden Fall die Klasse und auf einmal ging es runter. Mhm. Da lernt man irgendwie draus. Und ich glaube, das geht Marie ähnlich.
Schon, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe irgendwie das Pech, dass ich alle glorreichen Zeiten meines Vereins verpasst habe. Und das, was ich mitbekommen habe mit zunehmendem Alter, ist eigentlich der Abwärtstrend. Ich denke, das Saisonziel ist unausgesprochen und ausgesprochen beim HSV immer dasselbe. Egal, ob es einem von außen aufgedrückt wird oder ob man es von innen selber hochleben lässt. Es ist der Aufstieg, es ist wieder die Bundesliga-Zugehörigkeit und der Wunsch, eigentlich seit dem Abstieg 2017, 18 wieder an vergangene Leistungen anknüpfen zu können. Es ist natürlich auch mein persönlicher Wunsch für diesen Verein, aber es ist nicht der Trend, den ich sehe. Jetzt gerade befinden wir uns in einer kniffligen Situation, wo trotz Trainerwechsel eher eine Negativbewegung zu sehen ist, sehr viel Motivationslosigkeit im Spiel und schon wieder ein gefährdeter Aufstieg. Wir sind aktuell Platz 3 und auch wenn man argumentieren könnte, dass ja noch alles offen ist und noch 9 Spiele übrig sind, habe ich ein sehr, sehr schlechtes Gefühl für den Rest der Saison. Einfach, weil ich glaube, dass Baumgart und der Kader nicht so miteinander harmonieren, wie sie es eigentlich tun sollten. Und deshalb ist meine Prognose für den Verein und das, was ich mir wünsche, diesmal sehr, sehr weit auseinander.
Ist ja auch jetzt Frühling in Hamburg und da ja, ist der HSV natürlich Bekanntlich nicht so gut unterwegs.
Hebt dir das mal für unsere Aufnahme auf, das gehört hier gar nicht hin.
Ich habe das Gefühl, wenn ich den HSV von außen betrachte, also was Werder Bremen angeht, stimme ich vollkommen zu, sehe ich ganz genauso, signed. Was den HSV jetzt in der speziell aktuellen Situation angeht, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das ein ganz klein bisschen ähnlich ist, wie damals, als Nagelsmann von Bayern entlassen wurde und Kimmich, glaube ich, und Thomas Müller sagten, warte mal, wir fanden den eigentlich cool. Was ist hier eigentlich gerade los? Und dann kam Tuchel und der kam irgendwie nie an. Und ich weiß nicht, ob ich damit recht habe, steht mir auch eigentlich gar nicht zu, logischerweise. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Spieler Tim Walter total gut fanden und jetzt mit Baumgart richtig fremdeln. Das könnte vielleicht einer der Gründe sein, aber was weiß ich schon. Also
den Eindruck teile ich tatsächlich. Ist halt schwierig, ne, von außen, wenn man nur offizielle Interviews mitbekommt oder das höchste der Gefühle ist ja, wenn einer mal vielleicht eine private Insta-Story postet und man dort irgendwas reininterpretieren kann. Aber der Blick von außen, den teile ich definitiv, dass es so wirkt, als ob einige Spieler sich mit Tim Walter deutlich wohler gefühlt haben. Was ja auch logisch ist, wenn man bedenkt, dass Tim Walter der Erste seit langer Zeit war, der ein bisschen Ruhe hat lange reinbringen können. Nicht nur untermauert durch seine Amtszeit bei uns, sondern auch eben dadurch, dass ziemlich deutlich hervorging, dass die Spieler dass er so eine Art Barriere bilden kann zwischen Verein und Außenwelt und Spielern. Und wenn du das wegnimmst, weil es spielerisch eben nicht genug ist, das kann ich verstehen, dass das für einige Spieler nicht leicht ist. Hm.
Aber ist ja auch nur so eine Theorie gewesen. Ich Gibt es eigentlich Vereine außer euren eigenen, die ihr, was heißt besonders mögt, mit denen ihr sympathisiert oder die ihr absolut nicht mögt? Also jetzt natürlich außer HSV und Werder im Sinne von Kontext mit beiden zusammen, aber so andere Vereine?
Ich glaube, die Konstrukte haben wir ja gerade schon angesprochen, ja. Dass wir da, glaube ich, Antipathie hegen, ist kein Geheimnis. Aus früheren Zeiten kann ich auch sagen, dass ich eigentlich immer amüsiert bin, wenn der FC Bayern in Straucheln gerät, aus Konkurrenzzeiten mit dem SV Werder Bremen. Da ist schon noch so eine kleine Abneigung vorhanden. Aber sonst, also alles, was den Vereinsregularien entsprechend normal als Verein eingetragen funktioniert und alle Regeln beachtet und nicht mauschelt, akzeptiere ich. Aber wenn wir gegen die spielen, dann...
Ja, klar.
Also das ist schon mal klar. Und natürlich aus Antipathiegründen dem HSV gegenüber sympathisiere ich natürlich ab und zu mit St. Pauli.
Ja, ich aus offensichtlichen Gründen dann nicht. Gibt viele Vereine, die ich da lieber mag. Und ansonsten ist es bei mir ziemlich situativ. Also aktuell aufgrund des tollen Trainers, der dort im Amt ist, ist es ein bisschen, dass ich auf Magdeburg schiele, weil ich Christian Titz sehr gerne mag. Ansonsten die typischen Fanfreundschaften, die man hat, dass man da ein bisschen mitfiebert. Beim HSV ist das Hannover 96 zum Beispiel, aber jetzt auch nicht übermäßig. Also ich habe dann schon echt krasse Scheuklappen und das ist bei uns ja auch immer ein lustiges Thema im Podcast, wenn ich immer alles auf den HSV beziehe und alles andere erstmal kurz irrelevant ist, aber genau.
Ich glaube aber, wir sind uns auch beide größtenteils einig, dass die Traditionsvereine schon in unseren Fokus rücken. Mhm. Also wenn wir sehen, was mit dem FC Schalke 04 gerade passiert, dann geht es uns beiden nicht gut damit. Und dann wünschen wir uns, dass so ein großer Verein eben nicht so leiden muss und dass sowas nicht passiert und die wieder zurückkommen in irgendeiner Form. Und bei mir kommt vielleicht noch Borussia Dortmund hinzu, aber das ist irgendwie so eine lokale Verbundenheit, weil ich in der Gegend auch mal gelebt habe. Aber da ist es auch eher, dass ich mit so einem Auge darauf schiele und immer sehr kritisch gucke und mir so denke, was ist da los? Also ich glaube, Terzic hat schon ordentlich sein Fett wegbekommen bei uns im Podcast mit vielen Sachen. Wegen der regionalen Verbundenheit würde ich mir aber schon eigentlich wünschen, dass Dortmund endlich mal in die Spur kommt und nicht so strauchelt.
Erinnert mich daran, wir haben ja auch unsere Wunschbundesliga mal zusammengestellt gehabt. Da hatten wir auch echt viele Überschneidungen, also weil man sich dann halt bestimmte Vereine, sei es in Kaiserslautern und Co., halt doch wieder in die erste Bundesliga wünschen würde. Und ich glaube einfach, weil wir da in den Grundwerten so ähnlich sind, dass wir da eigentlich ziemlich viele gleiche Sympathien haben.
Yes.
Wie nah war eure Wunsch-Bundesliga an der Bundesliga der frühen Nullerjahre? Also mein Eindruck, dass...
Ne?
Mein Eindruck ist, dass man da manchmal so ein bisschen stecken bleibt in dieser prägenden Zeit. Oder es ist mit Musikgeschmack ähnlich wie mit Fußball. Selbst ich, die eigentlich gar nicht viel mit Fußball zu tun hat, aber auch unter Leuten aufgewachsen ist, die Schalker übrigens, die das einfach gelebt haben. Und die Zeit, in der ich irgendwie Teenie oder so war, die Bundesliga, das sind für mich die Bundesliga-Vereine. Kann ich heute auf die Tabelle gucken und mich wundern, wo ist denn der HSV, weil der gehört da rein. Also das sind...
Ja, ist ja so, stimmt.
Ja, ich glaube, das geht uns ähnlich.
Ja.
Der gehört auch unabhängig von der Zeit da rein, genauso wie Lautern und Schalke und so und Hertha auch. Es ist alles das ist eben diese Vollkatastrophe, von der wir schon gesprochen haben, dass diese attraktiven Vereine nicht da spielen, wo sie spielen sollten. Und seitdem ich dich kenne, gucke ich natürlich auch immer auf Bielefeld und reiß mir die letzten Haare raus, weil ich denke, Alter, nein, was tun die?
Ganz Bielefeld hat Glatze wegen Arminia. Es ist,
die dürfen das nicht zulaufen.
Ja, das haben wir auch echt sehr tragisch mitverfolgt, was da abging und so. Und ich glaube, ein klassischer Take für muss zurück in die Bundesliga, auch wegen der Attraktivität für Zuschauer, ist auch immer so Alemannia Aachen, wo ja auch immer noch einfach Stadien voll sind und Leute kommen, egal in welcher Liga die gerade spielen. Total. Das ist schon traurig, dass das nicht in der Bundesliga stattfindet, so ein attraktiver Standort einfach auch.
Ja klar, es ist auch traurig, dass Dresden in der dritten Liga versauert, ne? Also die sind ja nicht
oder dass
alle,
Leipzig einfach nicht durch Chemie oder Lok repräsentiert wird, sondern durch dieses Konstrukt.
Total. Absolut. Aber das ist dann eben diese romantische Sichtweise. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob alle die immer so teilen, aber ich teile die definitiv und insofern.
Ja, vielleicht noch eine schöne, schöne Frage zum Ende hin. Also ich habe schon gehört, Marie freut sich nicht auf den Frühling aus irgendeinem Grund. Aber gibt es noch irgendwelche Events, auf die ihr euch freut, jetzt im Frühjahr, Sommer oder in der nächsten Saison, über die ihr euch auch freut oder auf die ihr euch freut, darüber zu berichten?
Ich will nicht so negativ enden, aber ich glaube, wir haben uns eigentlich auf die EM gefreut, bis wir gemerkt haben, dass die Kartenvergabe einfach mies abläuft und die Karten utopisch teuer sind, außer in der ersten Fansale-Phase. Und da ja auch Spiele in Hamburg stattfinden, wo wir leben, hatten wir eigentlich schon spekuliert, dass wir da auch mal ein bisschen so ein Event einfach mal mitnehmen, was halt auch nicht ständig irgendwie bei dir in der Nähe stattfindet. Für einen Fußballfan ist es ja schon ein großes Ding. Ich glaube, da werden wir eher, und auch wenn Marie das nicht so mag, uns Nähe des Millerntors einfinden fürs Public Viewing, statt dass wir irgendwie in einem Stadion sitzen. Aber ich glaube, wir freuen uns beide darauf, endlich mal wieder ohne viel über dieses Politische reden zu müssen, was wir eigentlich bei Katar nur gemacht haben und dann auch eben keine Spiele geguckt haben und nicht drüber berichtet haben bei der WM, dass wir das dieses Jahr mal nicht machen müssen. Auch wenn die Themen immer noch relevant sind und was da Richtung Saudi-Arabien passiert, genauso bei uns im Podcast als Thema stattfindet, dass wir diesmal einfach eine EM haben, wo wir Fußball gucken können.
Ich glaube, der Boost, der dafür noch kam, war, dass beispielsweise ein Toni Kroos jetzt zurückgekommen ist. Und da sind wir wieder bei der prägenden Zeit für einen selber. So die Jahre mit Kroos, der erfolgreichen Nationalmannschaft 2014, das war halt für uns eine extrem prägende Zeit, auch vom Alter her. Und das macht einem so ein bisschen Hoffnung, dass man vielleicht die also desaströsen Leistungen der Nationalmannschaft der letzten Jahre ein bisschen hinter sich lassen kann und so das Märchen im eigenen Land vielleicht wahr wird. Aber wir sind da trotzdem noch vorsichtig.
Ja, das klappt bei mir leider nicht. Wenn bei mir irgendwelche Leute von damals irgendwie wieder bei der Nationalmannschaft spielen würden, dann müssten sie mit dem Rollator auftreten.
Vielleicht ihre Kinder oder Enkel. Irgendwie.
Ja, das wäre schon eine bessere Möglichkeit, ja. Das stimmt. Ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig auf die Olympischen Spiele und dahingehend nämlich, dass die Frauen das ja jetzt geschafft haben, die Qualifikation. Das wird auch nochmal ein Turnier, wo ich mich richtig, richtig, richtig drauf freue. Ich habe ja tatsächlich alle Spiele aus Australien und Neuseeland verfolgt, inklusive Zeitverschiebung und weiß ich was nicht alles. Also die finde ich richtig gut. Also ich liebe wirklich die Frauennationalmannschaft und die Bundesliga der Frauen gewinnt bei mir auch immer mehr an Schub, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
absolut, bei uns auch. Also ich glaube, jetzt diese Saison war das erste Mal, dass ich auch mehrere Spiele der Werder-Frauen besucht habe. Tatsächlich sogar ein Auswärtsspiel in Sinsheim. Und dass man da auch so ein bisschen mehr drauf guckt und dass diese Liga an Attraktivität gewinnt, ist einfach super schön zu sehen. Aber was mich ein bisschen traurig gestimmt hat, und da muss Marie uns vielleicht erklären, wie viel er beim HSV zu tun hat, warum Horst Hrubesch jetzt hier aufhören will nach Olympia.
Ja, schwierig, eine Erklärung dafür habe ich jetzt auch nicht. Ich dachte, dass es bei ihm eher private Beweggründe hat, weil so eingespannt ist er eigentlich nicht bei uns. Und ich glaube, das ist für ihn auch eine krasse Herzensangelegenheit, die er dort hat. Und die würde er, denke ich, nicht grundlos für, oh, das klingt jetzt so fies, aber irgendwie eine U-Mannschaft oder so sausen lassen. Mhm. Deshalb würde ich mich erstmal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das jetzt nicht spezifisch etwas bei uns zu tun hat, sondern dass das eine private Entscheidung war.
Dann hoffen wir, dass er das noch krönend abschließen kann mit der Olympiateilnahme mit der Mannschaft zusammen.
Genau, und ich denke, das ist auch eine Altersfrage. Ne? Ich glaube, das ist dann auch ganz schön anstrengend, denn das ist einer der Spieler, die ich noch spielen sehen habe. Also insofern glaube ich, dass da auch eine Menge Belastung dabei ist, die er nicht mehr stemmen kann, vielleicht dauerhaft.
Da beneide ich dich.
Mit 72 Jahren, da kann man dann auch mal die Schuhe an den Nagel hängen und auch nicht mehr als Trainer dabei sein. Das ist okay.
Denke ich auch. Ja, das mit dem Beneiden ist so eine Sache. Es war früher leider nicht alles besser, im Gegenteil, sondern sehr viel schlechter, vor allem in den Kurven, muss man ganz ehrlich sagen.
Also. Oh, das glaube ich, aber ich glaube, so eine Bananenflanke von Manni Kals und Hrubesch hält die Birne hin, da würde ziemlich viel heilen, was in den letzten Jahren kaputt gegangen ist in Hamburg.
Ich kann dir was mit auf den Weg geben als HSV-Fanin. Ich habe tatsächlich eines der schönsten Tore, die ich je gesehen habe, war das von Felix Magath gegen Juve und das habe ich live gesehen.
Boah. Ja, jetzt bin ich extrem neidisch.
Davon träumt Marie heute Nacht.
Ja, ja das ist doch ein persönlicher Abschluss, oder?
Ja.
Siehste. Wir bedanken uns ganz recht herzlich für dieses tolle Gespräch mit den zwei tollen Menschen, mit Lena und Marie von Woran hat's gelegen? Wir haben das natürlich alles hübsch verlinkt bei uns in den Shownotes. Geht hin und abonniert diesen wunderbaren Podcast. Sie sind zu finden bei X, ehemals Twitter, sagt man ja jetzt so schön. Auch selber, ne? Und natürlich bei Instagram haben wir alles hübsch verlinkt. Und selbstverständlich haben wir das nächste Mal wieder Themen. Und wenn ich richtig informiert bin, ist die nächste Sendung eine Sendung, die so ein bisschen regulärer ist, glaube ich.
Die ist ein bisschen regulärer, das stimmt. Und zwar wollen wir uns beschäftigen, wir haben einen Wein dabei, wie sich das, haben wir nicht, doch, wir haben einen Wein dabei, so, man muss auch in die richtige Zeile gucken. So. Wir sind nochmal beim Weingut Braunewell und haben diesmal einen Traubensaft dabei, muss ja auch mal probiert werden, ne? Aus dem Jahre 2022.
Finde ich total spannend.
Ich auch, genau. Mhm. Wird mal was Neues für uns und dann hören wir noch The Smile mit Wall of Eyes und Jay Maskis mit What Do We Do Now?
Oh, 90er. Mhm. Sie sind zurück, Jay Maskis. Oh, hauha. Ja, sehr schön. Bis dahin, ihr wisst ja, liebt uns, liked uns, kommentiert uns, teilt uns all diese hübschen Sachen, die man machen kann in all diesen ganzen Social-Media-Sachen. Das könnt ihr alles viel besser als ich sowieso und auch als wir, glaube ich, mittlerweile. Wir haben übrigens einen Shop, das vergessen wir auch immer wieder, ne? Es ist echt Wahnsinn.
Wir können sind keine uns guten Kapitalisten.
Nicht, nee, wirklich, also Marketing ist echt unsere Kernkompetenz. Wahnsinn. Wirklich. Also wir haben auch einen Shop, es ist alles in den Shownotes verlinkt, wo man uns hören kann und wie man uns schreiben kann und was weiß ich, was nicht noch alles. Macht davon Gebrauch und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bedanken wir uns nochmal bei Lena und Marie. Vielen lieben herzlichen Dank, es war wirklich toll, wir haben uns sehr gefreut.
Schön, dass ihr hier wart.
Und damit bleibt uns nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.